Die Lesung ist aus dem Epheserbrief. So ermahne ich euch, nun ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einander in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung, eure Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, die Gebetswoche für die Einheit der Christen neigt sich dem Ende zu. Die Einheit der Christen, Konfessionen und Denominationen, wollen wir die überhaupt? Oder ist sie uns ziemlich wurscht? Also ich denke mal, jeder echte Christ will diese Einheit unter den Jesusgläubigen. Ganz so, wie wir in unseren Familien Einheit möchten oder in unserem Volk. Und so liegen wir hoffentlich ganz auf der Linie des Apostels, der uns zuruft, seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Fragt sich halt nur, ob und wie wir das hinkriegen. Vor kurzem meinte ein Gemeindeglied zu mir, eigentlich ist es doch ganz einfach. Wir alle haben und lesen die Bibel, und da steht schließlich alles so drin, was wir glauben sollen und wie wir leben sollen. Alles in diesem Buch. Und wenn alle Christen sich ganz einfach an der Bibel orientieren, dann ist das mit der Einheit, mit der Einigkeit, ja, agmade Wiesen. Oder für die Nicht-Bayern eine gemähte Wiese, will sagen, kein Problem. Liebe Geschwister, klingt echt gut. Klingt vor allem ganz einfach. Und obendrein klingt es wunderbar evangelisch. Mein protestantisches Herz jubelt auf. Jeder soll die Bibel lesen, am besten täglich. Und er braucht dafür auch kein Theologiestudium. Und hinterher sind wir uns in allen theologisch-geistlichen Fragen völlig eins. Schön wär's. Wenn wir uns allein die Kirchengeschichte der letzten 500 Jahre anschauen, seit der Reformation, nur 500 Jahre, dann stellen wir leider fest, dass in diesem Zeitraum die Zahl der Kirchen exponentiell zugenommen hat. Im Unterschied zu den 1500 Jahren davor. Lutheraner, Reformierte, Anglikaner, Täufer, Mennoniten, Unitarier, Methodisten, Quäker, Pfingstler und so weiter und so fort. Alles Gruppen, die ganz fleißig die Bibel lesen. Tja. Ja, und diese einzelnen Denominationen spalten sich dann wiederum auf in verschiedene Richtungen, zumeist in die konservativ-traditionellen und die progressiven. Überall immer the same procedure. Ja, und so setzt sich der damals begonnene Prozess des sich Aufspaltens und Aufgliedern tagtäglich fort. Ja, und warum das Ganze? Weil halt alle die Bibel lesen. Und jeder Einzelne sie besser und richtiger versteht als sein Bruder. Dass wir uns richtig verstehen. Ich bin ja ein Protestant durch und durch. Seit 500 Jahren. Meine Vorfahren. Von Mutterleibe an. Und dass jeder Pimpf eine Bibel besitzt, finde ich großartig. Heute erst sagte eine Schülerin zu mir, eine Afrikanerin, darf ich das nächste Mal meine Bibel mitbringen? Sag ich, jederzeit. Ist doch herrlich. Ja, das ist großartig und das bitte, das soll auch so bleiben. Aber ich bin halt auch Realist. Und ich kenne meine protestantischen Pappenheimer durch und durch. Und damit auch ihre Schwächen. Ja, wir müssen und werden unsere Bibel auch in Zukunft lesen. Wir werden sie nicht zurückgeben in die Hand der Pfaffen, wie im Mittelalter. Aber bitte, bei alledem müssen wir uns bewusst machen, in aller Demut und Sanftmut, dass praktisch jeder Mensch die Heilige Schrift mit etwas anderen Augen, Gedanken und Gefühlen liest. Und natürlich, dieses Phänomen hat viele Ursachen. Fängt mit dem Alter an, Geschlecht, Nationalität, Kultur, Bildungsgrad, Vorgeschichte, viele Gründe. All diese Dinge beeinflussen unsere Bibellese. Und mir geht es jetzt in diesem Augenblick einfach nur darum, dass wir alle, jeder für sich erkennt, dass sein Blick auf das Wort ein relativer Blick ist, ein subjektiver. Und bitte, dass ich selbst nicht das Maß aller Dinge bin. Auch nicht in geistlichen Fragen. Und ich als Pfarrer bin es auch nicht. Bitte, nicht dieses Verständnis. Aber, jetzt kommt natürlich das Aber, ist ja klar. Muss ja kommen. Natürlich ist das Wort Gottes nicht einfach beliebig. Natürlich ist das Wort Gottes keine Art Steinbruch, aus dem jeder sich sein Glaubensmaterial rausholt. Das, was ihm halt am besten gefällt. Und es ist interessant, Paulus nennt hier 7 Begriffe. Ich weiß nicht, ob ihr vorher mitgezählt habt. Es sind 7 Begriffe, 7 Schlüsselworte, die die Grundlage sowohl unseres persönlichen Glaubens als auch der Kirche sein sollen. 7 Dinge. Und wer am Ende des Gottesdienstes die noch zusammenbringt, bravo. Probieren wir es einmal. Erstmal die Aufzählung. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Macht 7. Und schauen wir uns diese 7 Schlüsselworte jetzt einmal an, in aller gebotenen Kürze, auch wenn ich heute sogar eine halbe Stunde zugestanden bekommen habe, aber meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, also ich glaube, so lange wird es gar nicht durchhalten. Ein Leib. So wie jeder von uns hier nur einen Leib, einen Körper besitzt, so hat auch Jesus Christus nur einen Leib, einen Kirchenkörper, eine Kirche. Und da können wir Menschen noch so viele Denominationen aus dem Boden stampfen. Es bleibt doch bei der einen heiligen, allgemeinen, griechisch-katholisch, allgemeinen und apostolischen Kirche. Eigentlich ist die Pluralform von Kirche, Kirchen, Nonsens. Ist eigentlich Nonsens. Das ist eine sprachliche Hilfskonstruktion. Es gibt nur eine Kirche. Die Kirche von Jesus Christus. Erstens. Auch der Heilige Geist ist nur einer. Wir Menschen und auch wir Christen haben in den letzten 2000 Jahren dagegen eine ganze Geisterbahn entwickelt. Oder soll ich besser sagen, eine Ungeisterbahn. Das ist doch die Wahrheit. Wir haben Ungeister in die Welt gerufen, auch in die Kirche gerufen, welche Furchtbares angestellt haben. Geisterbahn. Aber es geht nicht um die Geisterbahn, es geht um den einen Geist. Und der spricht mit einer Stimme. Dann haben wir als Christen eine gemeinsame Hoffnung. Hoffnung, ein weiter Begriff, könnte man ganz viel dazu sagen. Ich spreche hier einfach nur von der Hoffnung, dass Gott am Ende der Zeiten alles gut machen wird. Gott hat das letzte Wort. Er thront über der Menschheitsgeschichte und in dem Augenblick, wo er sagt, basta, ist Schluss mit unserem unsinnigen Treiben. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott hat das letzte Wort und es ist ein gutes Wort. Es ist ein Wort der Befreiung. Am Ende wird er alles gut machen. Und ganz wichtig, nicht nur für mich persönlich. Das wäre jetzt sehr kleinkariert egozentrisch. Ja, wir sind Egoisten, ich auch. Aber Gott wird alles gut machen für all diejenigen, die sich wirklich danach sehnen, die sich bewusst oder unbewusst danach ausstrecken. Eine Hoffnung. Dann ist von einem Herrn die Rede. Ist natürlich Jesus Christus. Im Alpha-Kurs kommt es ja immer auch vor. Jesus Christus ist nicht irgendeiner unter den vielen Heilsbringern der Religionsgeschichte. Wie ja viele sagen würden, ja, großer Mann, großer Lehrer, ein Philosoph, ein weiser Mann, ja, hat uns viel zu sagen, bla bla bla. Nein, das reicht nicht. Jesus Christus ist der Einzige, der uns tatsächlich Gott zeigt. Er ist der Einzige, der mir die Tür zum Vater aufschließt. Er ist die Schlüsselperson. Und so relativ mein Blick als Bibelleser auch oft ist, davon habe ich ja vorhin geredet, so absolut ist dagegen der Name Jesus Christus. Und hier an dieser Stelle kann es eben keine Diskussion geben. Jesus Christus. Gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Ein Herr. Womit wir bei dem einen Glauben wären. Vielleicht kennt ihr ja auch diesen Spruch, mei, irgendeinen Glauben muss der Mensch halt haben. Denken viele Menschen. Irgendein Glauben. Wurscht welcher. wenn es nur einer ist. Aber, seien wir doch mal ehrlich, wenn jede x-beliebige Art von Glauben den Menschen besser machen würde, wie manche eben denken, wenn sie ihn besser machen würden, moralischer, edler, wenn es nur so wäre, aber das ist ja Unsinn. Wir alle wissen, es gibt Formen von Glauben, die fördern Dummheit und Brutalität. Und da steht trotzdem Glauben drauf. Und ehrlich gesagt, wenn ich dann solche Fanatiker sehe, dann denke ich mir, dann ist immer noch besser, gar keinen Glauben zu haben. Atheist zu sein, Rationalist, Humanist, dann stelle ich wenigstens nichts an. Der eine wahre Glauben ist aber der Glaube an Jesus Christus. Als dem einzigen Weg, der einzigen Wahrheit, dem einzigen Leben. Paulus spricht auch von der einen Taufe. Schwieriges Terrain. Und ich möchte hier gar nicht zwischen Säuglings- und Erwachsenentaufe unterscheiden. Ich weiß, vor 30, 40 Jahren haben wir hier in Paul Gerhard immer diskutiert, was richtig ist und was falsch. Und ich habe es, glaube ich, hier schon mal gesagt. Und dann ging es mir eigentlich jedes Mal nach diesen Diskussionen, da hatte ich so einen fahlen Geschmack im Mund. Ich habe mir gedacht, das war jetzt wieder mal für die Katz und es war ungut. Denn die Taufe ist was Heiliges und das möchte ich nicht zerreden. Ja, soll doch jeder das handhaben, wie er das möchte. Ich möchte einfach nur sagen, die Taufe ist nicht gedacht als ein Akt, der ständig wiederholt wird. So nach dem Motto, doppelt genäht hält besser. Ich kannte mal einen US-Amerikaner, der ist von Bundesstaat zu gereist, ist in jedem Bundesstaat wieder in eine neue Kirche eingetreten. Klar, sucht sich am neuen Ort eine neue Gemeinde und ich weiß nicht, wie oft er getauft worden ist. Also die eine Taufe, von der Paulus hier spricht. Merke, es ist gut, täglich zu duschen oder zu baden. Ja. Aber es ist auch gut, nur einmal getauft zu werden, um das nicht zu verwechseln. Und zu guter Letzt glauben wir, dass Gott einer ist, wie das so wunderbar das Alte Testament betont. Und ich muss es hier hebräisch sagen, es ist so herrlich. Schma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh. Da kriege ich Gänsehaut. Höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr allein oder auch der Herr, der der Einzige ist und den Jesus uns als Vater gezeigt hat. Und wenn mich jemand auf die Trinitätslehre anspricht, ja, das ist keine Drei-Götter-Lehre, natürlich nicht. Es ist der zugegeben, ziemlich hilflose menschliche Versuch, das Geheimnis Gottes in eine griechische Logik zu bringen. Oder vielleicht soll ich sagen, in eine deutsche Logik. Ein Philosoph hat mal gesagt, philosophieren kann man eigentlich nur auf Griechisch oder auf Deutsch. Genau, da sind sie alle beieinander. Die Gescheithaferl. Aber das Geheimnis Gottes ergründen wir mit unserer griechisch-deutschen Weisheit nicht. Und mir hat im Studium, muss sagen, wenn es dann auf das Thema kam, da habe ich immer so gesagt, das will ich gar nicht lernen, was da alles schon verzapft worden ist, denn Gott ist heilig und mit meinen schwachsinnigen Versuchen, das zu durchdringen, störe ich nur diese Heiligkeit. So, ihr Lieben, das war jetzt viel Theologie. Entschuldigung. Theologie, über die man trefflich streiten kann. Aber wenn wir das dennoch tun, dann bitte, ich zitiere ein letztes Mal, in aller Demut und Sanftmut und, ganz wichtig, in Geduld, in großer Duldsamkeit. Und nur so funktioniert die Einheit aller Christen, aller Konfessionen. Nochmal, wir werden nicht in allen Einzelfragen Einigkeit erzielen. Dieser Illusion gebe ich mir nicht hin. Aber da ist es, das Band des Friedens, das so über uns flattern soll. Frieden, Frieden, auch wenn ich sage, also was der Bruder da so sagt und denkt, also ich komme da nicht mit. Band des Friedens. Nur so kriegen wir das hin. Ja, wir kriegen das nur hin, die Einheit unter Christen, wenn wir auf niemanden herabsehen, sondern vielmehr aufschauen zu Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.